Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schaubefehl-HörerInnen, hier bei einer neuen Ausgabe aus dem digitalen Studio, wo zwei Dudes sich Filme hin und her schieben, die der andere jeweils nicht kennt und es häufig rangiert zwischen, was, den kennst du nicht und ja, von dem habe ich vorher auch noch nie gehört. Herzlich willkommen, André.
Moin, Matze.
Na, wie geht's?
Ja, ganz gut, ne? Ich schaue dich in Skype an und sehe dich neben einem bärtigen, dreckigen Mann. Und das, du schaust mich bei Skype an und siehst einen bärtigen, dreckigen Mann und viele hübsche Sadomaso-Frauen.
Das fasst die heutige Folge sehr gut zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, so diametral gegenüberstehende Filme uns gegenseitig zuzuschieben. Das ist schwierig ist, hier irgendwo eine gemeinsame Linie zu finden. Wie ich finde, sogar auch dann letzten Endes in der Bewertung. Dazu dann aber vielleicht auch später mehr. Aber André, du hast ja die volle Dröhnung Japano-Wahnsinn gegeben.
Nicht freiwillig, wie wir alle wissen, aber ja, habe ich. Nämlich mit einem Film, den ich schon länger tatsächlich auf der Watchlist hatte, oder zumindest mir war er bekannt. Ich habe den Namen oft gelesen. Ich wusste, dass ihn einige Leute mögen. Ich wusste, dass einige Leute ihn immer für sehr weird gehalten haben, aber ja, ich wusste halt nicht viel drüber sonst irgendwie, außer dadurch, dass er eben das DVD-Motiv kannte oder das Plakatmotiv. Der Film heißt R100. Aus dem Jahr 2013 vom Regisseur Hitoshi Matsumoto. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass der auch noch mehr Filme gedreht hat, die so weird sind wohl wie dieser hier. Aber der tatsächlich wohl einige Fans hat. Also ich glaube, sein beliebtester oder glaube ich auch eine Rezeption am höchsten angesehener ist der Film Symbol. Den habe ich mir jetzt auch dann mal auf die Watchlist tatsächlich gepackt, weil ich dann auch mal wissen will, warum der auch so natürlich rezipiert ist. Ja, aber erstmal jetzt R100. Ich habe den Film mir geliehen bei Prime für 3,99, wo er leider nur auf Deutsch war. Habe die deutschen Synchro gesehen. Die war okay, aber ja, wie deutsche Synchro bei japanischen Filmen funktioniert, wissen wir ja meistens. War nicht die beste, aber es war okay. Auf Blu-ray gibt es den von Donau-Film bzw. Alive im Vertrieb. Da ist auch die japanische Tonspur drauf. Also wer das Original da sehen will, kann da zu Blu-ray greifen. Die hatte ich jetzt eben nicht zu Hause. Und der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Die DVD bzw. die Blu-ray ist übrigens ab 18. Das hat aber nichts mit dem Film zu tun, sondern zwar ist wieder der alte Trick. Wir packen Trailer drauf, die ab 18 sind, damit wir die Blu-ray ab 18 verkaufen können und damit im Regal für mehr Aufsehen sorgen können, weil die Leute denken, oh, ein Film mit Sadomaso-Frauen auf dem Cover ab 18, das muss ja der Derbe sein. Also der Film ist eigentlich ab 16 freigegeben in Deutschland. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,0 von 10, was auf jeden Fall ja auch gar nicht so schlecht ist im Durchschnitt. Und der Film hatte ein Budget von 5,5 Millionen Dollar umgerechnet.
Das ist eine ganze Menge.
Ja, das ist relativ viel, finde ich auch, ja. Wohin die jetzt geflossen sind, weiß ich noch nicht so ganz.
Kostüme.
Ja, wahrscheinlich. Kommen wir erstmal zum Plot, bevor ich meine Erwartungen kundtue. Vorgelesen hier vom DVD-Backcover vom Deutschen. Der biedere Bettenverkäufer Takafumi will seinem Traum. Es fängt schon an wie so eine Bauer- und Frau-Beschreibung. der biedere Milchbauer Bodo. Ja. Der biedere Bettenverkäufer Takafumi will seinem tristen Alltag entfliehen. Neugierig wird er Mitglied in einem mysteriösen SM-Club namens Bondage. Ein Jahr lang werden ihn Dominas des Clubs ohne Vorankündigung in aller Öffentlichkeit züchtigen. Die verhängnisvolle Klausel, ein Ausstieg ist nicht möglich. Zunächst genießt Takafumi lustvoll die einfallsreichen Erniedrigungen, doch schon bald schlagen die Damen in Lack und Leder mit aller Strenge über die Stränge. Ah, da war ja ein Texter am Werk. Grandios.
Also den biederen Bettenverkäufer nehme ich noch mit, aber das über die strenge Schlange, das ist mir too much.
Bald muss er sich und seine Familie vor den Überfällen der übereifrigen Sexeinsatztruppe verteidigen.
Würde ich den Film nicht kennen, würde ich auch das zu viel finden, aber ich kenne den Film.
Ja, was habe ich erwartet? Also, wie gesagt, ich kannte Cover, ich kannte so grob die Rezeption, aber wusste sonst nicht viel drüber. Ich habe im Grunde habe ich so ein bisschen so ein Sex and Zen erwartet, wer den kennt. Das ist ja auch so ein japanischer, Erotik-Klamauk-Weirdo-Film und so ein bisschen die Richtung habe ich das, mir das vorgestellt, so Weirdo-Kinky-Stuff mit ein bisschen Comedy und typischem Drama, japanischem Overacting und alles ein bisschen drüber und so. Das waren so ein bisschen meine Erwartungen. Ich sag mal so, ich glaube bei dem Film, kann man schon mal so sagen, ich glaube bei diesem Film wird es nicht passieren, dass die Erwartungen genau das erfüllen werden, was man im Film bekommt. Das ist eigentlich so gesehen nicht möglich.
Zumindest wenn man nicht weiß, was einen erwartet.
Ja, also meine ich, also einfach wirklich, wenn man den Film nicht kennt, die Erwartungen können sich niemals mit dem Film decken, weil, nee, das kann nicht passieren, nicht, zumindest nicht im Detail. Was mir erst aufgefallen ist, ich war erstmal so ein bisschen abgeschreckt von dem Look des Films. Der wirkt erstmal sehr, auch da nochmal Wink aufs Budget, der wirkt erstmal so ein bisschen billig. Mhm. Ein bisschen Heimvideo-Look-Ästhetik. Alles so ein bisschen auch sehr ausgegraut und braun in den Farbtönen. Alles so ein bisschen underwhelming. Aber die Inszenierung und die Kameraeinstellungen und so weiter, die sprechen halt Gegenteiliges. Also man merkt dann doch schnell, dass da schon ein Filmemacher am Werk ist, der das Handwerk versteht. Und wahrscheinlich ist der Look eine bewusste Entscheidung letztendlich. Aber am Anfang war ich erst so, oh, der Film ist ganz schön hässlich. Aber irgendwie ist es auch egal, weil man sich da schnell dann doch, ja, es wird dann schnell so abgefahren, dass man darauf auch gar nicht mehr so richtig achtet. Dieses braun-graue Gesamtbild habe ich dann auch recht schnell aufgefasst als gewollt, denn es spiegelt so ein bisschen ja den Alltag der Hauptfigur ja auch wieder. Also der Takafumi, der biedere Bettenverkäufer, der hat einfach so ein richtig tristes Leben, da ist nichts mehr los. Seine Frau liegt im Koma, er hat also auch auf jeden Fall familiäre Probleme. Es ist alles so ein bisschen traurig in seinem Leben. Es gibt keine Farbe mehr, wortwörtlich. Und das habe ich dann recht schnell als Stilistik auch im Film erkannt, wie er seinen langweiligen Job und sein Leben nicht mehr wirklich zu schätzen weiß, so versprüht der Film auch eben die Bilder, dass sie sehr, sehr entrückt und trist wirken. Und ist übrigens auch ein Film, bei dem der Filmtitel das erste Mal erst bei Minute 40 eingeblendet wird. habe ich mal drauf geachtet. Allerdings wird der Filmtitel auch tatsächlich mehrfach eingeblendet dann später. Aber zum ersten Mal auf dem Bildschirm erscheint er nach Minute 40. Fand ich auch ganz lustig. Ja, und dann, wie gesagt, kommt es eben schnell dazu, dass man eben erfährt, dass er sein Leben aufpeppen möchte. Und er tut das eben, wie schon jetzt mehrfach gesagt, ein bisschen beziehungsweise er möchte seine Kinkiness und seine Lust ausleben und empfinden wieder und einfach wieder Farbe in seinen Alltag bringen. Und er tut das eben, indem er diesen Bondage-Club anheuert, beziehungsweise da eintritt und eben dieses Jahresabo im Dominieren
im Jamba-Sparpaket.
Im Jamba-Sparpaket, das Dominatrix-Abo, die ihn, wie in der Beschreibung gehört, eben der Deal ist, sie werden ihn unverhofft im Alltag eben züchtigen. Sie tauchen einfach in seinem Alltag irgendwo auf, unverhofft, und werden ihn dann dominieren. Das ist der Deal. Und ja, das ist dann auch quasi erstmal Hauptbestandteil des Films für lange Zeit. Also es gibt halt viele verschiedene von diesen Damen, die alle haben halt verschiedene Eigenschaften oder jeder von denen hat eine eigene Art, diese Dominierungen durchzuführen. Es gibt eine, die spielt viel mit Stimme, dann gibt es eine, die spuckt gerne rum, dann gibt es eine, also ne, die haben alle so verschiedene, ist ein bisschen wie die Avengers des Domina-Business. und das ist tatsächlich dann auch, also ich habe den Film schon so als Black Comedy verstanden, aber ich muss auch sagen, er ist jetzt auch nicht so richtig lustig. Er ist eher wirklich weird. Also das, ich musste oft zwar grinsen, aber das entstand eher auch so ein bisschen aufgrund der Weirdness dieser Szenen und dieser unvorbereiteten Art dieser Szenen. Zum Beispiel, wie gesagt, seine Frau liegt im Koma und diese Dominas machen ja selbst vor dem Krankenzimmer seiner Frau ja nicht Halt. Wenn er zum Beispiel einmal seine Frau besucht und dann kommt da die Voice Queen, wie der Charakter heißt, und dominiert ihn, während er seine Augen verbunden hat und imitiert dann die Stimme seiner Frau und tut so, als ob sie wach wäre. Das ist auch schon ganz schön böse und dark eigentlich, muss man mal sagen. Und so, sie nutzen auch dann recht schnell Dinge aus seinem Alltag, so wie man so ein bisschen bemerkt, die Dinge, die ihn irgendwie beschäftigen oder die Dinge, die eigentlich irgendwie falsch laufen oder inkludieren sie eben in diese Bestrafungen für ihn. Und Ja, das ist halt einfach schräg, wenn sie in einer öffentlichen Toilette irgendwie dann zusammentreten und er dann auch, also andere kriegen das ja auch mit dann irgendwann natürlich, weil es halt in der Öffentlichkeit passiert.
Im Restaurant halt, mitten ins Gesicht.
Ja, das ist halt schon schräg einfach so. Wie gesagt, ich fand es nicht so richtig lustig, es ist einfach sehr weird insgesamt. Dazu kommen dann immer wieder auch so ein bisschen so Spielereien, die ich irgendwie auch seltsam fand. Die fand ich halt, also da fängt der Film dann schon langsam an mit seinem Weirdo-Shit aufgrund des Weirdo-Shits. Es gibt dann immer wieder, wenn er dann auch dominiert wird, gibt es so Freeze-Frames, so seltsame, wo das Bild einfriert und dann gibt es so seltsame, so Digitaleffekte. Er kriegt dann teilweise schwarze Augen und dann gibt es so irgendwelche seltsamen Digitaleffekte, so Wellen, die um seinen Kopf herum.
Aber das ist ja dann die Lust, die er empfindet.
Genau, das ist so ein bisschen, jeder dieser Freeze-Frames ist so ein Glücksmoment so quasi in seinem Leben, der dann entsteht, habe ich das zumindest interpretiert, den er abspeichert. Aber es sieht alles schon sehr weird aus und sehr uncanny und so. Also auch da, wie gesagt, da sieht man das Budget auf jeden Fall nicht dran. Das ist schon absichtlich alles sehr, 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 sehr entrückt und eher so, als ob ich in Adobe Premiere ein bisschen rumwusel irgendwie.
Kannst du so viel machen? Krass.
Ja, wenn es auf den vorgeeingestellten Filter gibt, ich muss so draufdrücken, Welle, dann kann ich das, ja. Und ja, so geht das halt durch. Die Frauen dominieren ihn alle nach und nach. Das ist zwar alles auch lustig, aber auch so ein, also ich möchte sagen repetitiv, aber das ist schon, macht erstmal den Großteil des Films aus. Bis dann so langsam im letzten Drittel vor allem ist dann so richtig weird as fuck wird. Denn zum einen kommt dann noch so eine Metaebene rein, denn es gibt quasi noch so einen Film im Film, beziehungsweise so eine Gruppe von Menschen, so, ja, weiß ich nicht, so, sollen das Filmproduzenten sein oder irgendwie?
Ich glaube, es sind einfach Filmkritiker.
Oder Filmkritiker schauen halt auch den Film mit dir zusammen als Zuschauer und versuchen, den quasi einzuordnen. Also genau wie du als Zuschauer versuchen ja, den Film zu verstehen. Das fand ich ganz witzig, weil sie auch irgendwie sagen, wie war das, niemand soll den Film verstehen, bis er 100 Jahre alt ist. Sagt irgendjemand. Also es gibt den Film jetzt nicht wirklich Mehrwert, weil die dir auch keine Fragen so richtig beantworten können, aber genau das ist ja der Gag. Aber ich fand das ganz lustig, dass quasi, ich glaube, der eine von denen ist, glaube ich, sogar der Regisseur.
Ich glaube auch.
Der einer von den Kritikern ist der Regisseur auch hier vom Film selbst so quasi, spielt sich also selbst, meine ich.
Es sind dann halt so Zwischenszenen, die so wirklich aus dem Nichts kommen.
Ja.
Wo sie aus dem Kino kommen und erstmal eine Raucherpause machen und so, was ist denn das für eine Scheiße, die ich mir eigentlich angucke?
Ja, das fand ich schon ganz lustig, weil man dann teilweise dann auch so sitzt, so, ja, genau. Genau, vollkommen, sehe ich auch so. Nee, das fand ich lustig. Und dann geht's ja wirklich nochmal richtig batshit crazy. Wenn dann irgendwie, wenn man quasi diese Organisation, diese Bondage-Organisation, wo er unterschrieben hat, wenn man die dann nochmal so richtig kennenlernt, inklusive, nämlich die haben eine CEO. Das ist eine blonde Frau, die eine Ninja-Armee befehligt. Why the fuck ever? Und allein dieser Auftritt von ihr, wenn sie zum ersten Mal auftritt, wo sie dann auch dieses Bild haben, wo sie von diesem riesen Banner sitzt, mit diesem großen B drauf, so wie so ein Logo, dann diese Ninja-Armee, sie sitzt dann davor, sie ist ja auch so, also die Schauspielerin ist ja auch so eine richtig große, einfach so eine sehr präsente Frau einfach, so ein bisschen wie an Lady Dimitrescu von Resident Evil 8 erinnert oder so, dann sitzt sie da vor diesem Banner, diese Ninja-Armee, das war halt echt wie so aus so alten Ninja-B-Movies irgendwie, so 1:1. Und ja, dann gibt's halt einen Ninja-Fight, da werden Ninjas weggesprengt und ey, was da los ist die ganze Zeit in der letzten Hälfte, in der letzten Drittel, du bist die ganze Zeit, was willst du denn jetzt noch von mir filmen? Warum?
Die Jugend würde sagen, wild.
Ja, wirklich wild. Also das ist, was da los ist, also das ist wirklich, also wenn man die erste Hälfte schon sagt, das ist weird, holy fuck, wait for it, so. Also das war wirklich, wirklich dann nur noch durch. Und da muss ich auch zugeben, da habe ich nicht mehr wirklich geschaltet, was da los ist. Da habe ich einfach nur noch auf mich wirken lassen.
Es klingt halt auch so ein bisschen zusammenhanglos, aber genau so ist das halt auch im Film. Er will da raus, weil es ihm allmählich zu viel wird und auf einmal Ninjas.
Ja, genau. Also das ganze Überwältigende ist so, wie es für ihn halt überwältigend wird oder wie es halt zu viel wird für ihn, dieser Vertrag. Genauso ist es für den Zuschauer halt auch, es wird einfach zu viel irgendwann. Und ich muss halt auch zugeben, ich bin dann auch wirklich auch kopfmäßig auch irgendwann wirklich ausgestiegen, weil es einfach nur noch so, batshit crazy wurde insgesamt und weiß ich nicht. Weil das ist, und ich finde es tatsächlich dann am Ende des Tages auch ein bisschen fast schade, weil die erste Hälfte des Films, da kann man ja auch dann trotzdem, trotz der Weirdness und trotz lustig und albern und überhaupt, kann man da ja schon so ein paar Dinge rauslesen, vor allem wie aus der japanischen Gesellschaft vor allem. Da geht es ja auch ganz krass halt um das Thema der, ja, sag ich mal, also in Japan irgendwie alle, also viele verbinden mit dem Land halt auch so viel Kinkiness und die haben halt super viel Stuff irgendwie, was super kinky ist und sei es im Anime-Bereich oder ne, irgendwie Maid-Cafés und so. Also die haben ja super viel kinky Shit, aber öffentlich spricht darüber halt keiner. Mhm. Und das bildet der Film ja komplett ab. Dieser triste, normale Matratzen-Dude, der aber halt aus dem Alltag flieht, indem er halt diesen kinky Stuff bestellt quasi, der aber dann eben in der Gesellschaft draußen vor allen Augen ausgetragen wird, was eigentlich niemand machen würde in Japan quasi. Das ist einmal da drin eben, aber auch so Sachen wie quasi so dieses selbst quasi diese Bondage-Organisation, die so super weird und wild ist und Ninjas hat und Dominas die Leute anspucken und alles. Trotzdem haben sie eine CEO, wie so eine normale Firma eigentlich. Also da steckt eigentlich richtig viel drin. Das fand ich auch total cool unter der ganzen Weirdness. Aber halt das letzte Drittel wirklich, das ist, also es war, ja, es war lustig anzuschauen, aber gegeben hat mir das, muss ich ehrlich sagen, leider nicht so viel. Also ich bin dann aus dem Film doch insgesamt ein bisschen unterwältigt raus, weil ich kann Weird Stuff schon irgendwie auch enjoyen, so. Ich mag das an sich. Weird Stuff enjoyen, wie er die Domias. Nee, ich mag das schon, wenn es weird wird und ich kann das auch wirklich genießen. Ich mag das auch, wenn es crazy wird und dreh ruhig auf, so. Also keine Ahnung, ich gucke mir auch gerne Mieke-Filme an oder so. Der ist ja nicht weniger weird. Aber trotzdem hat er immer noch zumindest irgendwie eine Story oder zumindest einen halben Handlungsstrang. Und ich fand es dann doch leider, dass er im letzten Drittel für mich war es einfach nur noch zu wild, wie du schon gesagt hast. Es war einfach nur noch rausballern und auch wenn man da so ein paar Sachen rauslesen kann vielleicht, da ging mir so ein bisschen doch die Handlung irgendwie dann ab. Also spätestens, ist jetzt keine, also spoiler ich jetzt halt, ist jetzt nicht so, ist auch egal für den Film. Es stirbt ja dann einmal einer der Dominas durch einen Unfall. Mhm. Und ab dem Moment danach so, dann steigt der Film ja so quasi von der Logik-Ebene komplett aus irgendwann. Und das war mir halt wirklich dann irgendwann zu wenig. Also hätte es da irgendwie noch einen Grundplot gegeben, der noch aufrechterhalten hat, okay. Aber dann ja, es gab ja drunter nichts mehr. Es wurde ja auch zum Beispiel dann mit der Frau im Koma, wurde ja auch nichts mehr gemacht, mit so einer Familiensituation irgendwie. Also irgendwie war mir an dem Film dann doch letztendlich leider zu wenig Fleisch und dann wirklich nur Weirdo-Parade hat mich dann letztendlich leider auch einfach nicht gecatcht so richtig. Das heißt, ich fand ihn jetzt insgesamt, muss ich sagen, ja, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Häkchen dran so, einmal den wilden Ritt mitgemacht, war schön weird. Habe ich mitgenommen. Kann die Faszination an dem Film per se verstehen. Aber wie gesagt, hängen geblieben ist da jetzt nicht so viel tatsächlich. Das ist halt, wie gesagt, eigentlich ein bisschen schade für den Film.
Bei mir ist es ja jetzt nun auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ja. Und wie gesagt, hängen bleiben halt diese sehr absurden Szenen. Dieses, auf einmal sind da, irgendwann kommt die Regierung und kämpft gegen die Ninjas. Und dann halt, wie gesagt, diese komplett random Bestrafungen. Und auch dieser Raum, wo die Dominas im Kreis aufgestellt sind und alles.
Ja.
Sowas bleibt im Kopf. Aber ja, also Handlung ist halt eher wenig. Und gerade das Ende ist halt verrückt, weil es verrückt sein will. Und nicht, weil es irgendwas erklären möchte. Und daran muss man Spaß haben. Aber witzigerweise fand ich das halt den unterhaltsameren Part damals, als ich den gesehen habe.
Es ist der unterhaltsamere Part, aber er gibt mir, also er erzählt halt wirklich nichts. Nee. Und das war mir dann irgendwie dann doch zu wenig. Dafür, dass der erste Part eigentlich ja schon relativ viel aufmacht eigentlich. Also ist viel Potenzial auch da, um noch irgendwie, wie gesagt, du musst auch nicht alles erklären und du kannst auch weird sein. Aber dafür ist der erste Film, die erste Hälfte dann doch so ein bisschen, ja schon sein Leben zeichnet und da viele Sachen reinwirft, die er so mitträgt scheinbar. Daraus macht der Film halt leider überhaupt nichts so. Und ich verstehe auch die Wert. Also das Einzige, was ich rausgelesen habe, sind diese gesellschaftlichen Themen, das ist ja schon drin. Aber ja, wie gesagt, letztendlich, die zweite Hälfte war mir dann einfach zu albern und zu, also es hat Spaß gemacht, aber ich war direkt danach, war ich auch so, ja, es war schon doof. Also, ja. Wie gesagt, also so richtig, ich konnte es für den Moment genießen, aber ja.
Du schließt dich den Filmkritikern im Film an.
So, genau, sobald es vorbei war, war ich aber so, was wolltest du denn jetzt eigentlich genau von mir, so irgendwie, das ist mir dann immer ein bisschen zu wenig, so. Also, von daher, So, ich bin so zwiegespalten. So, ich sag nicht, dass es ein schlechter Film ist und der hat sicherlich seine Qualitäten und seine Momente, die ich mir auch, also die hängen bleiben werden schon, so 1, 2, 3. Und ich gebe ihm, und ich schätze auch so weirdo Stuff, wenn du es einfach machst, so, das ist schon cool. Aber letztendlich, wie gesagt, war es mir zu wenig. Aber deswegen sage ich halt, deswegen habe ich mir diesen Symbol jetzt mal draufgesetzt, weil der auch in der Rezeption jetzt so in meiner Bubble, weil ich mal auf Letterboxd gesehen habe, noch deutlich besser wegkommt. Und der soll auch weird sein, aber vielleicht hat der ja dann vielleicht genau das, was mir hier gefehlt hat. Vielleicht hat der noch einen Plotpoint und da hat wirklich einen Punkt, den er auch wirklich auserzählt. Und nicht nur dann eine Konfettikanone voller Bondage-Ninjas.
Ein schönes Bild. Es haben ja auch sogar zwei Hörer mitgeguckt, Adrian und Grobi von
Discord. So
auf die Discord, schließen sich da schon ziemlich in ihren Stimmen sehr ähnlich dem an, was du erzählt hast. So dieses, es ist halt seltsam und deswegen ja auch irgendwo interessant und spannend, aber jetzt vielleicht kein Film, den man häufiger guckt.
Ja, genau. Also natürlich ist es spannend, Unerwartetes vorgeworfen zu kriegen. Also ich mag das ja auch, wenn Filme dich unvorbereitet irgendwie in Situationen werfen, die du nicht kommen siehst und so. Alles cool. Ne? Aber wieder letzten Endes halt so ein bisschen was brauche ich dann doch, um dann mit rausgehen zu können. Das war mir ein bisschen zu wenig. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem bin froh, immer geguckt zu haben. Ist auf jeden Fall eine wirklich bunte Kiste Dominas. Ja.
Mal sehen, ob auf der Insel auch ähnlich viele.
Ja. Ich packe meinen Koffer hier mit, eine Domina und Wilson.
Du hast mir gegeben zum Schauen Castaway, verschollen, aus dem Jahr 2000. Regie geführt hat Robert Zemeckis, das haben wir schon mal mit mal. Zurück in die Zukunft, falsches Spiel mit Roger Rabbit, Forrest Gump und so weiter und so fort. Allerdings,
ein wegweisender Mann, ja.
Ja, inzwischen halt auch nicht mehr.
Nee, inzwischen leider nicht mehr, aber er war mal.
Er hat irgendwo, ich glaube so bei Beowulf rum, da ging es dann irgendwann so Richtung Bäcker. Da gibt es auch ein sehr schönes Video von, wie heißt der YouTuber jetzt? Patrick Willems zu ihm, wo er das auch eigentlich ganz gut skizziert und auch so erklärt, eigentlich ist Robert Zemeckis kein Filmregisseur, er will einfach immer nur die neuesten Technologien ausprobieren.
Ein bisschen wie James Cameron.
Ja, so ein bisschen.
Wobei der immer noch dann trotzdem noch den Dreh kriegt, aber ja.
Ja, so ein bisschen fühlte es sich dann halt auch an. Also das sieht man dann ja auch bei Polar Express und bei Beowulf und so weiter und so fort. Dann im Cast haben wir Tom Hanks in der Hauptrolle, recht offensichtlich. Wir haben einen Volleyball und wir haben Helen Hunt, wo ich mich auch gewundert habe. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber von der hat man auch so gar nichts mehr gehört irgendwie. Weiß auch nicht, woran das liegt. Der Film war Oscar-nominiert für zwei Sachen. Offensichtlich bester Hauptdarsteller und bester Sound. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Absolut gerechtfertigt. Der Sound ist ganz, ganz große Klasse in dem Film. Weißt du, gegen wen der Film verloren hat? Das war der gleiche Film, der die beiden Oscars geholt hat.
Nee, sag an.
2001 hat er gegen Russell Crowe und Gladiator verloren.
Ach, Gladiator, ja, okay. Wo gerade übrigens ja gemeldet wurde, kurz Fun Fact, dass das Script fertig ist zu Teil 2.
Es ist super weird.
Ich soll jetzt noch tatsächlich noch ein zweiter Gladiator kommen.
Ach, ich muss den ersten auch mal wieder sehen. Es ist ein so fantastischer Film, aber
ich liebe den ersten, den habe ich letztes Mal geguckt, jetzt war in 4K zum ersten Mal. Oh, Zucker. Aber ja, ob da nochmal einen zweiten braucht, soll dann wohl um Lucius gehen, den Sohn von. Mm. Ja, weiß ich nicht, ob's das muss, aber. Übrigens, fällt mir gerade ein, wenn du gerade sagst, Helen Hunt. Ich kann dir sagen, warum was mit der los ist. Die hat ja noch super, die dreht ja immer noch super viel. Aber die hat jetzt, die war in diesem, hast du diesen ICU gesehen, der vor zwei Jahren auf dem Filmfest lief?
Nö.
War ein mega spannender Psychothriller. Super Film, fand ihn richtig gut. Da hat sie, na nicht die Hauptrolle, aber da hat sie die Mutter gespielt von so einer Familie, um die es geht. Und holy fuck, diese Frau erkennst du nicht mehr wieder. Die hat sich wirklich zu Tode operiert.
Ich sehe es gerade.
So kein
also kein Shaming noch, und so. Aber
kein Shaming und so, aber das sieht wirklich, wirklich furchtbar aus. Die hat gar keine Emotionen mehr im Gesicht. Ich verstehe das nicht, wenn SchauspielerInnen sich so krass wegbotoxen. Wirklich, nee, ganz im Ernst, das sah wirklich schlimm aus. Das meinten aber alle nach dem Film.
Ja, ich sehe es auch. Es ist
ganz schlimm. Und sie war noch in diesem Night Clerk danach. Den habe ich noch nicht gesehen. Der soll auch nicht so schlecht sein. Ja, also sie macht schon noch Sachen, aber sie dreht vor allem mittlerweile echt auch viel so kleineren Kram und Genre. Also die fetten Blockbuster macht sie halt auch schon lange nicht mehr. Ja.
Tom Hanks hatte sich für die Rolle tatsächlich im Vorwege eine kleine Wampe angegessen. Und sie haben dann die Szenen gedreht, die nicht auf der Insel spielen. Und dann hatten die irgendwie 4 Monate oder 5 Monate Drehpause, in der Robert Zemeckis einfach einen anderen Film, ich glaube mit Harrison Ford, gedreht hat.
Wow.
Und dann ging es halt weiter. Und die Insel Monoriki, auf der das Ganze spielt, ist heutzutage eine Touristenattraktion. Das ist übrigens in der Nähe der Fidschi-Inseln, der größten Fidschi-Insel Viti-Levu, und gehört zum Mamanuka-Archipel. Danke,
okay.
Wikipedia.
Das wird bestimmt die nächste Influencer-Insel nach Madeira.
Weil einfach, da ist nichts, da können wir alle Influencer hin verfrachten. Der Film ist eigentlich so gut wie überall verfügbar. Es gibt den natürlich auf Videokassette, weil in 2000 offensichtlich. Es gibt den in verschiedenen DVD- oder Blu-ray-Editionen, auch als Steelbook zum Beispiel. Es gibt ihn bei Netflix und bei Prime in der Flat. Und dann auch auf diversen Seiten oder Formen zu leihen. Da sollte es also keine Probleme geben, an den ranzukommen. Scoremäßig war ich, was heißt überrascht, ich weiß, dass der sehr beliebt ist, aber 7,8 auf der IMDb und 3,8 auf Letterboxd ist schon sehr, sehr gut.
Ja, das ist gut.
Zu den Erwartungen. Ich kannte Ausschnitte natürlich. Und ja, was habe ich erwartet? Einen harten Überlebenskampf auf einer Insel. Übrigens, ich hatte dann, wenn der Nerdpro-Kollege Sascha erzählt, dass ich den gucke, und der, wieso kennst du den denn nicht? Und da ist uns mal aufgefallen, der kam halt 2000, da war ich 9. Da fand ich so eine Dramen jetzt nicht so spannend. Er hingegen ist halt dann 2, 3 Jahre älter. Und ich glaube, das ist echt so der Punkt, dass dann so eine modernen Kanon-Klassiker, die in der Zeit rausgekommen sind, mich einfach zu der Zeit nicht gecatcht haben.
Und ja, da ist natürlich ein Drama drin, aber es ist ja auch ein Abenteuerfilm.
Ja, aber es ist halt in erster Linie ein Dude auf einer Insel. Und das war halt damals dann für mich halt.
Also ich war da 14 und ich fand den, als er dann im Fernsehen lief, fand ich den schon super.
Ja, na klar, aber es ist jetzt kein Film, wo ich out of my way gegangen bin, um zu sagen, ja, den gucke ich jetzt.
Ja, ja, gut, klar.
Deswegen vielen Dank nochmal dafür. Dann lass mich doch mal eben aus der großartigen UFDB vorlesen, worum es eigentlich in diesem Film geht. Eine Inhaltsangabe von BM07. Nach einem Flugzeugabsturz strandet der FedEx-Systemingenieur Chuck Noland auf einer einsamen Insel. Fernab, übrigens auseinandergeschrieben, also Rechtschreibfehler, der Zivilisation beginnt ein Kampf gegen Hunger, Stille und Einsamkeit. Nur langsam kann er sich mit dieser Situation anfreunden und Mut entwickeln. Ja.
Okay. Danke, UFDB.
Danke. Eine allumfassende Inhaltsangabe. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, der Film geht 2,5 Stunden.
Das ist korrekt.
Ich habe den an einem Tag angefangen und am nächsten Morgen dann zu Ende geguckt, weil ich wirklich Kopfschmerzen hatte, dass es mir echt nicht gut ging. Es ist schon sehr lang. Also es ist jetzt keine, ach, ich schmeiß mir den mal eben rein, sondern das ist schon, da muss man die 2,5 Stunden durch, da muss man Bock drauf haben. Erstens, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, was er überhaupt macht. Also ich wusste, er ist irgendwie ein hohes Tier bei FedEx, und ich habe da auch mit meiner Verlobten drüber geschnackt. Wir beide waren so, aber so, was seine richtige Aufgabe ist, wissen wir nicht. Irgendwie. Also er ist wichtig, er muss sehr viel rumreisen, er ist so ein bisschen Lieferjunge auf Speed, er ist die ganze Zeit los. Aber was seine genaue Aufgabe ist, das kam irgendwie nie so richtig raus. Übrigens, FedEx hat für die Produktplatzierung nicht bezahlt. Genauso wenig wie Wilson. Man hat am Anfang, wie ich fand, doch erstaunlich viel Zeit mit ihm und seiner Freundin verbracht, bis es dann dazu kommt, dass er spontan zwischen Weihnachten und Neujahr noch mal, ich glaube, nach Malaysia oder so musste er. Und da kommt es halt zum Absturz. Die Zeit, die wir mit den beiden verbringen, ist nett, aber so richtig dolle spannend fand ich das jetzt nicht. Gerade auch das, weil es natürlich dann um diese typischen Themen ging, wie und wann verlobt ihr euch denn und bli und bla und blub. Und natürlich, bevor ihr ins Flugzeug steigt, schenkt ihr ihr eine Schachtel, in der höchstwahrscheinlich ein Ring ist und so weiter und so fort. Das war alles, ja, war okay. Und dann kommt der Absturz und die darauffolgende Actionsequenz am Wrack. Und holy shit, ist das spannend. Selbst wenn du weißt, dass er das natürlich überlebt. Aber wie dieser Absturz in diesem doch sehr, sehr geringen Raum inszeniert ist und dann, wie er dadurch die brennenden Wrackteile, was mich ein bisschen an Bioshock erinnert hat, an den Anfang des ersten.
Stimmt.
Wie er da vor der Turbine flieht und alles. Das war richtig, richtig gutes Spannungskino. Obwohl man nicht viel sieht und nicht viel mitbekommt. Auch noch eine echt fiese Sache mit dem einen, ich glaube, Co-Kapitän oder was es da ist, der nicht angeschnallt ist und gegen die Decke vom Flugzeug klatscht und dann alles voll blutet. Das ist schon, war schon ordentlich. Und
ja, es ist halt ziemlich rough für so einen Film, der ja immer auch so als, der hat ja auch so eine Familienfilmrezeption. So einen Samstagabend zusammen mit der Familie auf dem Sofa sitzen so. Und dafür ist er teilweise schon relativ rough, ja.
Ja, gerade da. Also die Szene ist super spannend, ist clever und toll inszeniert. Und da eben auch das Sounddesign. Du hörst halt nichts, sondern nur das Rauschen und die Wellen und überall ist irgendwas. Und das habe ich auf meinem ja, Fernseher ohne Soundbar oder ähnliches schon mitbekommen. Also, das ist ganz, ganz großes Kino. Und dann kommt er auf der Insel an, wird da angespült und ja, muss da überleben. Und ich fand, dass er sich die meiste Zeit erschreckend clever angestellt hat. Es ist halt
ja.
Es ist bei solchen Filmen natürlich immer die Frage, hätte ich das auch so gemacht? Aber wie schnell er auf manche Sachen gekommen ist, das war schon so, ja, Drehbuch wollte das wahrscheinlich so. Das macht jetzt den Film nicht unbedingt schlechter, aber es war schon so ein bisschen so, ja, okay, nehme ich jetzt mal hin. Und er sammelt da die Pakete an, die nach und nach angeschwemmt werden. Er baut sich ein ja, er ernährt sich in erster Linie von Kokosnüssen, aus deren Milch, Kokosnussmilch, ich wollte Saft sagen, aus Kokosnussmilch und dem Kokosnussfleisch. Übrigens, wann ist dir klar geworden, dass Kokosnüsse nicht von sich aus braun sind?
Das habe ich durch den Film gelernt.
Echt? Bei mir war das nämlich auch irgendwie, ich wusste das sehr, sehr lange nicht. Ich dachte immer, die kommen so vom Baum, wie sie halt im Supermarkt liegen. Und dann spielt der Film so recht typische Arten des überlebenden Films irgendwie ab. Sowas wie besorgt er sich noch irgendwie ja was anderes außer Kokosnüsse? Wie macht er Feuer? Wie überlebt er bestimmte Naturgegebenheiten und so weiter und so fort? Das ist alles routiniert. Das ist alles, ja, guckt man sich gerne an. So richtig spannend war es dann allerdings irgendwie für mich nie. Es gibt dann schon so ein paar Ausnahmeszenen, wie zum Beispiel, wenn er eine Leiche entdeckt von dem einen, von einem Captain.
Ja.
Oder sein erster Fluchtversuch dann mit einem, weil er der Ferne ein Boot sieht. Ich musste wirklich, wirklich mit den Kokosnüssen und wie er da rausfährt und gegen die Wellen ankommt. Ich hatte diverse Mal den Soundtrack von Vaiana im Kopf. Das liegt aber auch daran, dass es, glaube ich, inzwischen der Disney-Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe.
Realverfilmung.
So ein bisschen. Fehlt nur noch The Rock, der vorbeikommt und sagt, voll gerne. Und wie du schon meintest, der Film hat dann da so ein paar seiner wirklich fiesen Szenen, wenn er sich zum Beispiel auf einer Koralle so, sich die schön in den fast der Arm und das Bein jagt, aber ordentlich was aufsägt. Und natürlich etwas, was schon zweimal vorher angekündigt wurde, irgendwie musste der Zahn raus. Und das war so der Punkt, bei dem ich so war, ach schade. er haut sich den halt mit einem Schlittschuhen und einem Stein aus dem Gesicht. Natürlich ist es auch ein Backenzahn, was auch sonst, damit man da richtig schön ätzend nur rankommt.
Klar.
Er fällt in Ohnmacht und dann ist Schnitt und dann sind 4 Jahre vergangen und er ist, hat lange Haare und ist bärtig. Und das war so ein bisschen so, ja, irgendwie schade, weil es sind 4 Jahre, die vergehen in der Filmzeit. Und das ist schon, also vielleicht hätte man das irgendwie auch in einer Montage oder so machen können. Aber
ja,
dass er sich
das sehe ich auch so, das finde ich auch. Das ist so viel Zeit, wo ja so viel passiert, also na, irgendwie auch nicht, aber ne? Aber ja, so eine Montage wäre vielleicht ganz gut gewesen, so, dass man so einen schrittweise sieht, wie er halt ja älter wird und fertiger wird und überhaupt.
Das ist ja auch zum Beispiel, weil ich ihn vorhin erwähnt habe, bei Letterboxd hat Patrick Williams auch geschrieben, ich hätte gerne 1 Stunde mehr, in der man sieht, wie er lernt, Fische mit dem Speer zu jagen.
Ja, genau sowas. Also so Kleinigkeiten, die zwar dann irgendwie so banal wirken und auf so einem Abenteuer-Inselfilm dann so, also Standard, ne, so Fische fangen und so, ja, aber das musst du auch erstmal lernen als Stadtmensch, der sowas noch nie gemacht hat. Genau, das ist der Punkt halt. Mhm. Und dann ist halt so 4 Jahre und er kann das halt alles. Ja, okay, verstehe ich. In 4 Jahren kann man das sicherlich dann sich aneignen, aber hätte ich auch cool gefunden, wenn man das so ein bisschen sieht, doch, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil dann der Film ja schon auf sein, ja, was heißt Finale, aber ins Endgame zusteuert. Zwischendurch hat man natürlich Wilson, ein Volleyball, der auch so mit einem blutigen Handabdruck dann ein Gesicht bekommt. Und das, was so seine einzige, seine einzige Kommunikationsart ist, einfach mit diesem Volleyball zu reden. Tom Hanks ist der Grund, warum man sich diesen Film anschaut. Also die gesamte Zeit, wie der diesen Film trägt, ist wirklich, wirklich fantastisch. Durch alle Höhen und Tiefen durch, das ist schon irgendwie, es ist beeindruckend. Es ist ganz, ganz große Schauspielerkunst, wirklich. Und was ich ebenso gut fand, irgendwann unternimmt er dann einen Versuch, baut sich ein Floß, auch sehr, sehr clever. Man hatte vorher gesehen, dass er Segel-Champion war, bei den Pokalen bei ihm zu Hause. Und er baut sich ein Floß mit, was er mit VHS-Tape oder VHS-Band zusammenbindet. Das fand ich auch ein bisschen süß. Und macht sich auf die Reise und versucht, dieser verdammten Insel zu entfliehen. Interessanterweise hat er dabei ein FedEx-Paket, was er nicht geöffnet hat. Dazu aber vielleicht gleich dann noch mal mehr. Und ja, er kommt tatsächlich gegen die riesigen Wellen an. Er kommt aus offenem Meer. Hat da so ein paar, ja, noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass Wilson weggespült wird und er ihn zuerst hinterher schwimmt, aber nicht hinterher kommt. Dann natürlich auch Sturm. Das Floß, ja, löst sich langsam auf und er wird von einem Containerschiff aber rechtzeitig entdeckt. Kommt nach Hause, die gesamte FedEx-Familie. Es ist das Gefühl, als ob man, FedEx wäre das größte Unternehmen der Welt, habe ich das Gefühl in diesem Film. Und auch eine sehr, sehr schöne Szene.
Das neue Apple.
Ja. Wie seine damalige Freundin angerufen wird und sie in Ohnmacht fällt. Und dann sieht man ihren jetzigen Partner und ihr Kind.
Tja.
Das war schon clever gemacht.
Da bist du einmal auf der Insel, alles weg.
4 Jahre. Und dann haben die natürlich noch mal so ein bisschen Aussprache. Wobei auch das sich arg zieht. Also erst kommt so ihr neuer Mann und redet mit ihm und dann fährt er aber doch zu ihr und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen zäh irgendwie, auch wenn es natürlich cool und spannend ist, was danach eigentlich noch so mit ihm passiert. Auch wie er in diesem Hotel ist und sich auf dem Boden liegt und an einem Buffet natürlich nur an die Krabben geht, weil das halt das ist, wovon er sich am meisten ernährt hat in den letzten Jahren. Und das Ende des Films ist, dass er dieses abgeranzte FedEx-Paket von vor 4 Jahren abliefert mit den Worten, sie haben mir das Leben gerettet. Und dann steht er an einer Kreuzung und ihm wird gesagt, ja, es gibt hier diese Wege, sie können überall hin. Und er schaut in die Ferne und der Film ist zu Ende. Dieses ganze Lieferjungen-Ding, hab ich's nicht gerafft? Weiß ich nicht. Weil er wird ja die gesamte Zeit irgendwie so dargestellt als so ein Arbeitstier. Und ich hätte gedacht, dass der Film dann darauf hinausläuft, dass es so gesagt wird, nimm dir auch Zeit für das, was wichtig ist im Leben und arbeite nicht die ganze Zeit. Das wäre so dieser normale Weg, sage ich mal in Anführungszeichen, gewesen. Stattdessen Ja, weil hier noch ein Paket nicht angekommen ist. Deswegen habe ich überlebt. Ah, Arbeit ist geil. Das war so die Message, die bei mir angekommen ist.
Ja, okay.
Und das finde ich irgendwie seltsam. Vielleicht geht's mir aber da alleinig so. Ich weiß es nicht. André.
Ja, es ist ja, verstehe ich. Also, es ist ja auch so ein bisschen, ist ja fast auch so ein Red Herring, so ein bisschen so wie bei Seven am Ende, What's in the Box, nur da erfährt man es halt. Nur hier ist auch egal eigentlich, was in der Box ist, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist schon, ich möchte nicht sagen atonal zum Film, aber so richtig befriedigend oder was der Film jetzt dann wirklich auch dir damit nochmal sagen möchte, weiß ich auch nicht, ne? Also, finde den Ausstieg dann auch nicht das Highlight des Films sicherlich.
Ich finde es halt ganz schön, dass ihm danach gesagt wird, ja, und wenn sie hier ganz weit gehen, dann kommen sie nach Dings da, nach Kanada und so, dass er diese Weite hat, die ja auch in Amerika einfach vorherrscht und dementsprechend nicht nur diese kleine Insel. So, das ist schon irgendwie ein ganz schöner Ausstieg, aber ja.
Also ich habe das halt ja auch so schon so, also es geht ja schon auch so ein bisschen darum, weil du gerade sagst halt auch, ne, dieses nicht immer arbeiten. Ich finde halt schon, ja, dass der Film da auch schon so eine Message macht, du kannst halt nicht alles im Leben kontrollieren. Und wenn Dinge halt passieren, dann musst du sie halt einfach annehmen, so wie halt einfach dieses Unglück passiert und dass er halt da Castaway ist, passiert halt. Und deswegen muss er sich an die Insel anpassen und das halt alles akzeptieren und so einfach machen. Und das ist so ein bisschen eigentlich das, was ich da immer so ein bisschen rausziehe. Du kannst nicht alles im Leben kontrollieren, so ein bisschen. Und gerade Pakete zustellen ist ja auch so super kontrolliert. Ne? Also es ist halt so ein Alltagsding, es passiert jeden Tag. Das ist alles getimed, du hast deine Route und so weiter und das wird ja so ein bisschen aufgebrochen, aber ja.
Und dann, was dann auch nochmal zurückführt auf diesen 4-Jahres-Skip, er sagt ja, ich weiß gar nicht, ob es gegen den Mann oder gegen seine ehemalige Freundin halt war, dass er überlegt hat, sich umzubringen auf der Insel. So in diesem Zeitraum, den wir einfach nicht gesehen haben. Und das, dann hat man so dieses Show-Don't-Tell-Ding. Zeig mir das, wie er auf dem Hügel ist und wirklich mit sich kämpft und diesen inneren Kampf hat zwischen, soll ich dem ein Ende bereiten oder soll ich hier weiterleben? Aber das kommt ja in dem Film so gar nicht vor, sondern es ist immer nur sein Überlebenskampf, sein, ich bin jetzt hier und mache Dinge, um weiterzuleben. Aber so dieser Punkt, an dem es kippt, der wird einfach nicht gezeigt. Das wird einfach nur einmal kurz erwähnt und dann ist aber auch wieder gut.
Ja, da ist der Film aber tatsächlich, finde ich, auch da wieder, das meine ich ja, da kommt, finde ich, auch wieder diese Familien-Attitude raus, dass der Film sich dann auch nicht so richtig traut, auch dann da wirklich Dark-Momente einzusetzen und wirklich auch zu zeigen, Verzweiflung, so richtig, also so richtig. Da habe ich das Gefühl, da ist der Film dann doch sehr auf sein, bisschen dieses Family-Image bedacht.
Am Ende fand ich den Film gut, ich fand ihn unterhaltsam, der hätte vielleicht keine 2,5 Stunden gehen müssen, aber sehe diesen Meisterwerk- und Klassikerstatus irgendwie nicht. Das hört man ja auch raus. Ich bin nicht komplett begeistert. So, der ist halt rund, der läuft gut durch, aber ist mir dann letzten Endes, wie du ja auch eben gerade schon sagtest, er ist mir irgendwo zu glatt. So, obwohl er sich viel schneidet und Blut läuft und so weiter und so fort. Aber außerhalb dieser Absturzszene gibt es halt keine so richtigen Highlights für mich. Und auch wenn Wilson dann verloren geht, das hat mich emotional mitgenommen, wie wenn ich hier einen Tennisball verlege. Keine Ahnung. Also sagen wir null. Es ist ein guter Film, es ist ein unterhaltsamer Film, aber den Status als moderner Klassiker, den er ja durchaus innehat, verstehe ich nicht ganz.
Ja, okay. Also, wie gesagt, ich glaube halt, da schwingt schon auch ganz viel Zeitgeist mit. Das ist halt so ein, ich meine, der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Über 20 Jahre alt. Und wie gesagt, das ist halt so ein Art Blockbuster-Kino, das gibt's ja auch heute so selten noch oder fast gar nicht mehr. So die Art des Filmemachens und die Art des Erzählens. Und ich glaube wirklich, das ist echt ein Zeitgeschehen, beziehungsweise ein Zeitgeist-Film, der dann als Klassiker gilt, wenn du ihn damals zu dem Zeitpunkt gesehen hast. Wie gesagt, es ist also ich weiß, es ist ja im Fernsehen lief, es war wieder so ein typischer Samstagabend Pro7-Blockbuster, so, weißt du, wo du mit der Familie zusammensitzt und guckst halt einen Abenteuerfilm. So. Ich glaube, das ist so, dass ein bisschen Zeitgeist damit dranhängt bei vielen, die den auch dann in der Zeit rezipiert haben, der dann da dieses moderne Klassiker-Ding irgendwie bekommen hat. Ja, Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht so, also beziehungsweise, ich muss jetzt auch sagen, ich würde ihn jetzt auch nicht in meine Top 20 irgendwie Modern Classics irgendwie packen. So, ich finde ihn gut.
Aber 7,8 und 3,8 auf IMDb Letterboxd ist schon sehr hoch.
Ist halt schon sehr hoch, ja, genau. Und ich, also ich an sich als Film verstehe ich es, aber den Status unbedingt so als Modern Classic, ja, weiß ich nicht halt, ja. Es ist halt ein Film einfach, den man kennt, aber es ist auch ein Film, wie gesagt, den ich jetzt nicht unbedingt auf meine Top 20-Liste der besten Filme der letzten 20 Jahre packen würde.
Bekomme ich dann als nächstes von dir einen Film, den du auf deine besten Liste der letzten 20 Jahre packen würdest?
Naja, nicht der besten 20 Jahre, aber sicherlich der besten 50 Jahre.
Oh, wir gehen weit zurück. Bin ich mal gespannt. Du fängst auch an. Du bist, gibst mir als erstes Stuff.
Ich geb dir.
So gebe er mir.
Ja, du schaust einen Klassiker, in meinen Augen zumindest, und auch in Augen vieler Menschen. Einen Film, der, ja doch schon, eigentlich ähnlich, einen ähnlichen Weirdo-Status wie R100 hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise, sag ich mal.
Jetzt kommt irgendein Takashi Miike oder so. Ah, sehr gut. Ja, Possession. Spielt Sam Neill mit? War das?
Ja.
Das? Genau. Steht auf meiner Watchlist. Ist ein sehr, sehr beliebter Horrorfilm.
Ja, Anführungszeichen.
Also geht so ein bisschen in die Richtung.
Es ist schon Horror, aber es ist noch viel mehr.
Ich hab Bock. Freue ich mich drauf.
Von Andrzej Sulawski, polnischer Regisseur. Mhm. Mit, ja, wie gesagt, Sam Neill und Isabella Adjani. Und ja, Brett, meiner Meinung nach. Aber, wie gesagt, Weirdo Level 1000. Also, bin gespannt.
Ebenso gespannt bin ich, wie du meinen Film finden wirst. Wir drehen das Weirdness Level runter bei mir. Allerdings wird es sehr amerikanisch. Ich habe geguckt, du hast den laut Letterboxd nicht gesehen. Es kann aber auch sein, dass du es einfach vergessen hast. Schauen wir mal. Du darfst dir das hier angucken.
Oh Gott.
Ach komm.
Nee.
Nee?
Richtig kein Bock, aber nutzt ja nichts. Oh Gott. Scooby-Doo. Oh. Also ich, der ist doch scheiße. Also die Rezeption ist doch kacke, oder nicht?
Also er ist ein Serienkind seiner Zeit. Gerade was so Mode und Effekte angeht.
Ja.
Aber ich habe den.
Wann ist denn der? 2002.
Okay. Aber ich habe den neulich nochmal wieder gesehen und es sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich erstaunlich gut fand, was mit dem Drehbuchautor zusammenhängt. Das ist nämlich ein Herr James Gunn.
Ach krass, echt?
Ja. Der hat das Drehbuch geschrieben, was man an bestimmten Stellen auch durchaus merkt.
Ja, co-written. Und von dem, einem der Writer von Percy Jackson. Ach, der Regisseur hat auch die Smurfs-Filme gemacht. Oh Gott.
Ja gut, das ist jetzt
Und den dritten Home Alone, das ist Qualität. Ja.
aber ich bin halt, ich habe den, glaube ich, letztes Jahr oder so, weil der irgendwo bei Netflix.
Ach, stimmt,
oder so.
Ja, mit, oh mein Gott, der Cast, Alter.
Der Cast ist richtig
Freddie
groß.
Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, oh Gott, die 90s, beziehungsweise die Early 2000s haben sowas mal angeklopft.
Und der ist mir noch mal jetzt ins Gedächtnis gekommen, weil ich halt gerade mit meiner Verlobten zum ersten Mal Buffy gucke.
Ach, Matthew Lillard auch, natürlich.
Ja. Als Shaggy.
Scream-winged. Krass.
Es ist eine Blast from the Past. Der ist, also ich fände den auch nicht toll oder so, aber es ist schon irgendwie schönes, zeitgeistiges Dokument. Und dementsprechend bin gespannt, was du dazu sagst.
Letterboxd Popular Review, 5 Sterne. No offense, but this is the best movie ever made.
Ja, also besser wird's ja wohl nicht, ne? Ach, und
Nee, ich hab den, das hab ich nie gesehen. Nee, ich hab den immer ausgelassen und hatte dann auch irgendwann dann keine, also als die Zeit vorbei war, dann auch keine Muße mehr nochmal nachzuholen. Es gibt's auch sogar einen zweiten, oder? Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Aber übrigens auch mit dabei Rowan Atkinson.
Ja, ich sehe der Cast, wie gesagt. Neil Fanning auch dabei.
Ist verrückt. Und
also als Scooby-Doo-Voice. Isla Fischer, oh Gott.
Stimmt.
Ja, das drin ist.
Es ist halt.
Pamela Anderson.
Ist ein sehr amerikanisches Ding. Nun mal, ja. Scooby-Doo. Aber wie gesagt, ich hatte wieder Spaß mit dem. Jetzt gibt es irgendwie absurde Beziehungs-Horror-Geschichten und Scooby-Doo.
Okay.
Ach ja, manchmal muss man diesen Podcast lieben. Aber ich sehe die Begeisterung in Andres Augen. Der hat richtig Bock auf die nächste Folge. Wird gut.
Mega Bock, richtig. Wo gibt's den? Ach, der streamt ja noch nicht mal. Doch, Apple TV, 3,99. Na gut.
Okay, wie gesagt, bis vor kurzem war er bei Netflix.
Nee, ist er nicht mehr.
Sorry, Bro.
Alles gut. Ja, bei meinem Film wird es auch schwierig. Jetzt bräuchte ich die DVD leihen.
Ja, das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, das finden wir heraus.
Dann natürlich zum Abschluss die Nachricht an die HörerInnen. Wenn ihr den Kram hier mitguckt, interessieren wir uns natürlich sehr dafür, wie ihr die beiden Filme fandet, die wir heute besprochen haben. Dann natürlich auch, wenn ihr die Filme fürs nächste Mal kennt, wie ihr die findet. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Scooby-Doo ist besessen.
Ja, also das ist jetzt rein vom Titel natürlich abgekratzt.
Ja, natürlich.
Aber ja, okay.
Mehr kann ich ja auch noch nicht sagen.
Bin so gespannt.
Ich auch.
Alles klar, da gibt es jetzt mal Hunde und Sam Neill.
Geil. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss.